Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge des KIG Pausengong Podcasts hier aus dem Studio des Michaelsbunds in München mit ganz spannenden Themen. Heute wollen wir uns mit dem Thema, muss sich das differenzierte Schulwesen weiterentwickeln und wenn ja, wie? Und dazu haben wir wie immer gute Gäste, unseren geistlichen Beirat Rainer Maria Schießler. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich sag mal einen den berühmtesten Lehrer, den man in Deutschland kennt, ehemaligen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes und langjährigen Schulleiter Heinz-Peter Meidinger. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, wir zwei kennen uns jetzt schon eine Weile, weil wir im differenzierten Schulwesen jetzt seit 2 Jahren im Vorstand sind und hier bundesweit agieren. Wie ist so zum Einstieg deine aktuelle Einschätzung? Wie geht es unseren Schulen in Bayern?
Ja, das ist eine Frage, die ich sehr häufig als amtierender Präsident gestellt bekomme. Und natürlich muss man erstmal auf die Defizite blicken. Ja. Natürlich haben wir große Defizite im Schulwesen. Das kann man ablesen an den Leistungsstudien, an den Vergleichsstudien, wo wir uns ja seit circa 10 Jahren immer rückwärts entwickeln. Also gab es so bis 2015 eine Aufwärtsentwicklung, was PISA und die anderen Studien betrifft. Derzeit große Alarmzeichen, 30% der Kinder, die Mindeststandards in Mathematik, in Deutsch verfehlen übrigens in allen Schularten, also betrifft jetzt nicht nur die Grundschule. Das ist ein Warnzeichen, zweifelsohne. Auf der anderen Seite haben wir natürlich neue Herausforderungen, vor denen ein differenziertes Schulwesen jetzt steht. Ich nenne mal ja die Diskussion um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Wertediskussion. Schule ist ja eine der letzten Institutionen, wo alle Gesellschaftsschichten noch zusammenkommen, wo Gesellschaft zusammengehalten werden kann, auch in der Wertevermittlung, auch im Zusammenkommen, im sozialen Miteinander. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt KI und ich glaube, also künstliche Intelligenz, deren Auswirkungen aufs differenzierte Schulwesen kann man da gar nicht absehen.
Jetzt ist es aber so, dass ich gelesen habe, dieses Jahr feiert KI ihren 70. Geburtstag. Also vor 70 Jahren wurde es irgendwo erfunden. Jetzt ist es natürlich aktuell 70 Jahre später. Und jetzt gucken wir alle, wow, was kommt da auf uns zu? Und ich denke mir so, das ist 70 Jahre alt. Warum ist das so überraschend für die Schulen oder für uns?
Naja, also ich muss mich selber da an der eigenen Nase fassen. Ich habe das Thema lange Zeit unterschätzt, ja, muss ich wirklich sagen. Das heißt also, ich dachte, naja, also ich kann mich nur erinnern an die Einführung der Computerräume an Schulen und Sprachlabors und was das gab. Und überall ist dann schon das Ende des herkömmlichen Unterrichts verkündet worden. Und dann kam das Internet und die Breitbandanschlüsse an Schulen. Aber was jetzt mit KI passiert, das ist, glaube ich, tatsächlich eine neue Qualität, vor allem die so mit einer Rasanz auf die Schulen zukommt, die wir alle unterschätzt haben. Also beispielsweise sehen wir das jetzt Hausaufgaben. Welche Bedeutung haben überhaupt noch Hausaufgaben in Zeiten, wo man eben weiß, dass, ja, man weiß es, dass 100% der Schülerinnen und Schüler KI benutzen. Welche Rollen spielen Prüfungen in Zukunft? Was hat das überhaupt, welche Auswirkungen hat das übrigens auch auf das, was ja Schule, für Schule ganz evident ist, aufs Berufssystem? Also wir bilden ja aus für Berufe, für eine Stellung in der Gesellschaft. Wir sehen jetzt, dass viele akademische Berufe gerade, bin ja ein gelernter Gymnasiallehrer, wahrscheinlich wegen KI in wenigen Jahren, es wird nicht lange dauern, kaum mehr nachgefragt werden. Und das sind alles Dinge, die natürlich Schule evident betreffen und ich glaube über die bisherige Diskussion hinausgehen.
Jetzt sprichst du es richtig an, das Gymnasium und dass die Studiengänge in Zukunft anders aussehen werden als KI. Aber was bedeutet das fürs differenzierte Schulwesen? Jetzt braucht es das Gymnasium ganz flapsig noch und die Mittelschule und die Realschule, wenn wir doch mit KI eine neue Realität haben?
Na gut, eins schafft ja KI nicht und ich glaube, das wird es auch in aller Zukunft nicht schaffen. Das heißt, den Menschen zu ersetzen, also die Lehrkraft als Personal, als Medium. Und wir wissen ja, wie wichtig das ist, also die personelle Beziehung, die personale Beziehung zwischen Kind, Jugendlichen und Lehrkraft, nicht nur für Wissensvermittlung, sondern gerade eben auch für Werteerziehung als Vorbilder. Das heißt, also ich sehe gerade im Schulbereich eigentlich jetzt nicht eine Gefährdung, dass man sagt, ich habe natürlich auch schon Leute getroffen, die haben gesagt, was willst du denn? Also in 10 Jahren brauchen wir Schule nicht mehr als Lernorte, das spielt sich alles zu Hause ab. Und wir brauchen Lehrkräfte nicht mehr als Wissensvermittler, weil dafür haben wir
Roboter.
KI und Roboter und Avatare und so weiter und was weiß ich. Also da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass es nach wie vor Lehrkräfte braucht. Aber natürlich muss sich Schule verändern, das ist vollkommen klar.
Schule muss sich verändern, aber jetzt haben wir ein differenziertes Schulwesen. Wenn wir jetzt mal in die Grundschule schauen, was meinst du, braucht man als Basiskompetenzen zukünftig in der Grundschule? Ist es noch Lesen, Rechnen, Schreiben oder sind es vielleicht Werte oder
ja, also
Glauben?
Ich glaube tatsächlich, weil es ja immer so schön heißt, dass im Grunde genommen, wenn man alles googeln kann und jetzt, ich mache ja da jede Frage, die man hat, stellt man der KI und es ist ja frappierend, teilweise welche guten Ergebnisse rauskommen. Dass man also sich dann die Frage stellt, ist das, was man in der Schule lernt, eigentlich noch wichtig? Also ich glaube, die Grundschule, die kann sich da noch am sichersten sein, dass das, was sie vermittelt, auch in Zukunft absolut notwendig ist. Also die Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Zuhören, Informationen aus Texten entnehmen, Rechnen, ja. Aber natürlich auch das, was Heimat und Sachkunde ist, Vermittlung in der, oder Sachunterricht heißt jetzt Vermittlung in den in der Region von Traditionen und so weiter. Das glaube ich, das wird auf jeden Fall bleiben. Ob es notwendig ist, dass man auch so stark in die Grundschule mit Computern reingeht, also Diskussion, Smartphone, Verbot und so weiter, da bin ich eher bei der Seite derer, die sagen, also lasst ihnen noch einen gewissen Freiraum.
Wir als KIG haben die gleiche Haltung, alles gut.
Im Gymnasium selber würde ich auch die Mittelstufe, Grund- und Mittelstufe tatsächlich weitgehend freihalten von Smartphones. Aber das ist, wie gesagt, eine eigene Diskussion. Also Grundschule, glaube ich, muss sich gar nicht so viel verändern. Es ist ja auch zentral wichtig überhaupt für alle weitergehenden Bildungsprozesse, dass diese Basiskompetenzen vermittelt werden. Bei den weiterführenden Schularten schaut es schon ein bisschen anders aus. Ja.
Jetzt zurück, weil der geistliche Beirat
reinhaut. Ich sammle im Hinterkopf meine Fragen.
Ich habe eine Frage an dich. Es wird immer diskutiert, Religionsunterricht in der Grundschule, ja, nein, wie viele Stunden. Ich erlebe, meine Haltung ist definitiv behalten, weil ich glaube, dass diese Werte, die katholische Kirche mit der konfessionsgebundenen Religionsunterricht, so wichtig ist jetzt im KI-Zeitalter. Aber wie ist so deine Haltung dazu? Sagst also, du, brauchst es nicht? Oder?
Nee, also ich bin absoluter Anhänger des Religionsunterricht, der ja, ich meine, bin ja älteres Semester. Ich habe noch einen Religionsunterricht erlebt an der Schule, der halt sich sehr stark beschäftigt hat mit Katechismusfragen, auswendig lernen, auch Gebote und so weiter. Der Religionsunterricht hat sich ja massiv gewandelt, ja. Es ist, und ich glaube, er erfüllt weit über die Vermittlung, also der christlichen Botschaft hinaus, auch eine elementare Funktion. Ich habe das auch gemerkt immer als Schulleiter, wenn ich Unterricht besucht habe, als bayerischer Schulleiter muss man ja Lehrkräfte beurteilen und da geht man in allen Unterricht. Und da muss ich sagen, mit den spannendsten Diskussionen, die ich verfolgt habe im Unterricht, übrigens auch in der Unterstufe, nicht nur in der Mittel- und Oberstufe, die waren im Religionsunterricht, weil das eine Chance war für die Kinder, das, was sie sonst in den Fächern nicht unterbringen, an Dingen, die sie beschäftigen, dann mal zu stellen und auch ausführlich dann auch akzeptiert zu werden in ihrer Meinung. Also ich glaube, dass Religionsunterricht enorm wichtig ist. Gilt jetzt nicht nur für einen katholischen Religionsunterricht, gilt für einen Religionsunterricht. Insgesamt war ich immer Anhänger dessen, dass wir an Schulen, wenn es möglich ist, notwendig ist, einen islamischen Religionsunterricht anbietet, wobei die Frage schwierig ist. Wissen wir alle, die haben keine Amtskirche, da gibt es verschiedene Einflusskräfte, problematisch. Aber Religionsunterricht würde eine Riesenlücke hinterlassen. Natürlich gibt es auch den Ethikunterricht, aber was Kinder auch wollen, das ist ein Standpunkt, ja, der vertreten wird. Und es ist natürlich eine Persönlichkeitsfrage. Also ich habe auch erlebt an meiner Schule, dass dann Schüler vom Ethikunterricht wieder zurückgewechselt sind in Religionsunterricht, weil ihnen das also, ja, oft auch, weil die Lehrkraft natürlich ihnen besser gelegen hat.
Jetzt, Rainer, an dich, jetzt erleben wir bei der WM, dass auf einmal Nationalspieler beten. Und ich habe mich mega gefreut und das auch geteilt. Wie siehst du das? Hat das Auswirkungen auf uns in der Gesellschaft, in der Schule?
Also ich bin seit der, wie heißt der, Nimitz oder was, das gemacht hat, bin ich immer wieder gefragt worden und gesagt, für mich ist das ideal, das sind die besten Multiplikatoren, die wir haben. Ein Sportler, der sich bekreuzigt, bevor er den Rasen betritt, oder denk mal an Personen, die wir kennen, der Alaba, bei den Bayern gab es immer wieder solche Spieler, brasilianische Spieler, die öffentlich von dem Glauben geredet haben. Einer, der mich als Kaplan vor 40 Jahren schon beeindruckt hat, war der Karl Friesen, Eishockey-Torhüter bei den Sportbund Rosenheim und im Nationalteam. Der hat einmal in der Stadionzeitschrift in einem Interview gesagt, er spielt immer so, als wenn Jesus sein einziger Zuschauer wäre. Das hat mich jetzt erinnert an das, was der Fußballer da gesagt hat, wir spielen für Jesus. Alles gut, alles richtig. Aber ich muss schon wissen, auf welchem Niveau ich mich da begebe. Das religiöse Niveau ist was anderes als nur Feenbegeisterung. Nur ein kleines Beispiel, was würde ich jetzt machen, wenn der Moslem wäre, wenn der sich hinkniet Richtung Mekka und innehält und betet, wie groß wäre dann der Aufschrei in der Gesellschaft, Verpolitisierung, wir haben ja gerade geredet, der Unterschied ist ja der, dass es im muslimischen Unterricht kein Lehramt gibt, kein Lehrplan. Bei uns weiß man, was die Religionslehrer unterrichten, weiß ich das auch im islamischen Unterricht und so weiter. Also es ist, auf einer Seite tut es ja große Tür auf. Religion ist etwas, das Menschen bindet. Wir haben gerade gehört, Religionsunterricht so wichtig. Ich kann nur zustimmen, weil wenn es ein Fach an der Schule gibt, wo du soziale Verantwortung von der Pike auf lernst, dann ist es der Religionsunterricht. Wenn der mehr sein darf als nur die Vermittlung von Glaubenswissen. Weil dann bin ich wie in Mathe, im Bio und so weiter, musst du halt wissen, gehst zur Prüfung, schützt deinen Schub, kann aus, gehst weiter. Aber wenn es mehr ist, dann ist es Vermittlung von Glaubensverantwortung und von sozialer Verantwortung. Ich habe auch jemanden getroffen, der ist ein Dinger Gymnasiast, der ist aus Ethik wieder raus, zurück in Religionsunterricht, mit der Begründung, die hat mich fasziniert, wegen sozialer Verantwortung, sagt er, da steckt eine Antwort drin. Ich brauche ein Gegenüber, um antworten zu können. Und hier in Ethik habe ich einen Unterricht, der ist gut, aber es ist alles nur ohne Gott. Ich brauche aber mein Gegenüber und ich möchte darüber reden können. Das war sein Grund, wieder zurückzukommen zum Religionsunterricht. Es geht wirklich darum, gerade in der Grundschule, die Kinder in diese Verantwortung hineinzubringen. Menschliche Inklusion, die jeden von uns betrifft. Ja? Und auch die Kreativität. Ich glaube, es gibt außer die musischen und die künstlerischen, kein anderes Fach wie Religion, wo du deine Kreativität ausleben kannst. Wir erleben es bei Kommunionkindern. Wenn die im Kommunionunterricht erzählen, was sie im Religionsunterricht gelernt haben, da weiß ich genau, welche Schule das ist. Das ist wie der Klosterschule. Die sind gebrieft, aber wirklich wie eine Olympionike. Und die kennen alle biblischen Geschichten. Und die anderen Kinder von den anderen Schulen hören dann staunend zu. Und jetzt beginnt die soziale Verantwortung, dass der eine vom anderen nehmen kann. Der Roger Schütz hat es mir in Tessier so ausgedrückt, bei uns können alle mitsingen, auch die, die nicht singen können, weil die anderen nehmen sie mit. Und darum, keine KI wird das ersetzen.
Und du darfst deine Predigt auch nicht mit KI schreiben, das haben wir ja auch alle gelernt, ging ja auch durch die Presse.
Ich könnte es nicht. Nein, ich muss es einfach sagen, ich habe es ein paar Mal schon probiert mit ChatGPT, mir so eine Predigt mal rauslassen und dann habe ich das Werk vor mir und denke mir, das, wenn ich jetzt vortrage, selbst ohne Manuskript, Die stehen auf und gehen. Das ist so unpersönlich. Jetzt bin ich wieder bei der Verantwortung. Da ist nichts da. Ich habe letzten Sonntag war bei uns Thema Angst. Und ich habe mich vorhin hingestellt und habe einfach nur die Frage gestellt, wieso haben wir eigentlich Angst? Prüfungsangst, Angst vor Vorgesetzten. Warum? Was soll uns eigentlich passieren? Und dann kam dieser Jeremia-Text, wo der Jeremia sagt, so, und dann, wenn sie mich wieder anreden und wieder verfluchen, ich stehe auf, ich rede, ich schreibe. Ja, und dann kommt dieses Evangelium, wo Jesus sagt, schaut doch die Spatzen im Himmel an. Ja, es sind nur ein paar Pfennig wert, keiner fällt runter. Wieso habt ihr Angst? Ihr braucht keine Angst haben. Das kann, das wichtigste Medium in der Predigt, im Schulunterricht, vor allem im Religionsunterricht, ist immer die Person. Ich kann immer lachen, wenn ich wohin komme, wenn sie sagen, brauchen Sie PowerPoint oder so, und sage, nein, ich komme selber. Ich bin das Medium.
Aber Heinz-Peter, jetzt haben wir gelernt, Religion kann man nicht kairisieren, wird nicht reformiert. Kann man gar nicht. Also,
können schon, aber können sie ja nicht tun. Weil du entzählst das, diese Botschaft. Du nimmst die Person und die Seele raus.
Entzählt man Schule, wenn man die reformiert?
Nee, ich hoffe nicht. Also man entzählt leider Schule, vor allem dadurch, dass wir derzeit immer noch einen massiven Lehrkräftemangel haben. Und natürlich das entmenschlicht jetzt nicht Schule, aber es ist natürlich ganz schwierig, wenn du zu wenig Personen hast, die Kinder unterrichten. Also von daher gesehen glaube ich nicht. Es ist ja, um nochmal auf KI zu kommen, weil ja da so schnell dann eben diese Urteile kommen. KI kann vieles besser. KI erledigt in Zukunft die individuelle Förderung, weil für jeden zugeschnitten du dann irgendein Programm machst. Ja. Was natürlich klar ist, ist, wenn KI, und da bin ich überzeugt davon, immer stärkere Rolle im Leben spielt, dann kommt es eben ganz stark darauf an, dass du mit den Ergebnissen von KI und dem, was du KI fragst, dass du dann auch kritisch umgehst. Ja. Und da wissen wir alle, was brauche ich, um kritisch umzugehen? Ich brauche erstens mal ein Wissensraster. Das heißt, also ich brauche viele, viele Wissensdinge, um überhaupt Sachen einordnen zu können. Und ich brauche Werte, sozusagen ein Wertesystem, in dem ich diese Dinge einordne. Und da wird es drauf ankommen. Und mir berichten ja Lehrkräfte zurück, was eben Kinder jetzt schreiben mit KI. Und da sieht man ganz deutlich, die profitieren und die nicht profitieren. Die profitieren, das sind die, die es nutzen, kritisch reflektieren und dann noch bearbeiten. Die nicht nutzen und wahrscheinlich bildungsmäßig abgehängt werden, das sind die, die KI als Abkürzung benutzen. Also Abkürzung für die Mühen. Wir müssen alle lernen, erfordert auch Mühen, für die Mühen der Anstrengung und des Lernens und sagen, okay, da habe ich jetzt einen Weg, ich kriege gleich das Ergebnis. Ja. Aber mit dem Ergebnis können sie überhaupt nicht umgehen. Für die Schule bedeutet das übrigens, ich glaube, dass in Zukunft mündliche Prüfungsgespräche, ja, also enorm wichtig werden. Also nicht nur das, was er schriftlich abliefert, sondern, oder wenn er eine Arbeit schreibt, sondern auch den Prozess verfolgen und zu reflektieren, ist das durchdrungen worden oder nicht.
Referate
zum Beispiel.
Vorne, also vor eigenem Auditorium zu stehen, zu sprechen. Ja. Und dann spüre ich genau, gibt er nur was wieder, was er selber gar nicht verstanden hat, genau wie in der Kirche. Ja. Ich spüre sofort, ob der mir da vorne einen, ob jetzt KI-Text oder also Predigtzeitschrift kopiert, gut kopiert, aber vielleicht nie kapiert, mir einfach wiedergibt. Und dann sitze ich drin und denke mir, warum bin ich da? Das brauche ich nicht. Ich möchte dich hören. Nochmal zum Thema Angst letzten Sonntag. Ich habe Ihnen von meinen Ängsten erzählt, wie ich sie in meinem Leben erfahren habe und wie ich sozusagen wie die Jeremia in meine Angstaufarbeitung reingegangen bin. Es war mucksweiß als Schad. Genau darum geht es in der Schule. Die wollen nicht einfach irgendein Wissen. Sie wollen jemanden, der dieses Wissen hat und abgibt.
Authentisch.
Und sie wollen sie teilweise auch jemanden haben, an dem sie sich reiben können, ja. Also, wo dann sie mal widersprechen können, der ihnen allerdings dann auch eben wieder eine Richtigstellung gibt oder ihnen zuhört. Das nur, dass man meint, man kann das irgendwie computermäßig in Häppchen verteilen, das ist natürlich ein Irrtum.
Und die KI widerspricht ja nicht. Die kann ich immer weiterfüttern. Nein, ich brauch's lustiger, ich brauch's humorvoller, ich brauch's ernster. Und der macht es, ohne zu widersprechen. In welchem sozialen Umfeld finde mich da wieder, wenn der einer einfach das so macht, so tut. Gell? Also KI ganz wichtig als Dienstleister, das ist mir völlig klar. Und auf diese Dienstleistung bin ich angewiesen und ich finde ja gut, dass es gibt, aber ich darf nicht abhängig werden. Also angewiesen sein und abhängig sein ist für mich ein ganz großer Unterschied.
100%ige
Zustimmung. Ich bin der den Ausknopf drückt.
Und aber nicht die KI. Deswegen braucht es ja Qualität in den Schulen. Und jetzt sind wir bei dem großen Punkt. Mir scheint es, dass die immer mehr gesunken ist, ohne jetzt dem bestehenden Personal die Qualität abzusprechen. Und fehlt einfach Personal.
Ja, also es ist natürlich ein großes Problem ist tatsächlich, dass wir zunehmend die Ziele nicht mehr erreichen. Also jetzt mal rein von Messung her, Mindeststandards, Regelstandards, die wir noch vor etlichen Jahren erreicht haben und wo wir uns schon mal verbessert hatten nach dem PISA-Schock seiner Zeit. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Es hat natürlich viele Ursachen, wissen wir auch. Also sehr heterogene Schülerschaft, auch die, sage ich offen, Überforderung dann teilweise zum sehr starken Zustrom an Flüchtlingskindern seinerzeit, die in Deutschland relativ hohe Anzahl von Elternhäusern, wo zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird. Das sind alles Herausforderungen, die andere Länder in diesem Umfang nicht haben. Dazu kommt dann der Personalmangel. Und was ein Defizit natürlich ist in Deutschland bislang, das ist, wir sind ja gerade dabei in Bayern mit Unterstützung der KIG, das zu ändern, das ist natürlich die mangelnde Frühförderung. Also meine Erfahrung aus 20 Jahren Tätigkeit in führenden Positionen bei Lehrerverbänden ist die, wenn mal Differenzen, Leistungsdefizite, Lücken, das betrifft ja auch grundsätzliche Aufnahme, soziale Fähigkeiten mal da sind, dann kann die Schule allenfalls versuchen, diese Lücken nicht größer werden zu lassen, aber sie kann es kaum schließen. In aller Regel zeigen die Studien die Unterschiede, die am Anfang da sind, also die Kinder, die dem Unterricht schon am Anfang kaum folgen können, die verlieren ganz schnell den Anschluss insgesamt. Und das heißt, das Wichtigste ist, möglichst früh sozusagen eine Förderung einzusetzen, ich würde sogar sagen, also verpflichtend, nicht nur bei festgestellten Sprachdefiziten, haben wir natürlich wieder den Personalmangel, aber das, glaube ich, ist das Beste, was wir machen können, um tatsächlich unser Schulsystem wieder mal richtig auf die Füße zu stellen.
Das KIG sind ja für ein verpflichtendes, das weißt du auch, letztes Kita-Jahr, wo jeder mal rein muss, gefördert wird und genau das, ja, was du sagst,
kommt. Wir haben ja diese Unterschiede. Also wenn man jetzt anschaut, wer besucht sozusagen das letzte Kita-Jahr, dann ist das, also weiß nicht, wir sind in Bayern, jetzt kennen die bundesweiten Zahlen, 92% oder 95% der Kinder ohne Migrationshintergrund, ohne Zuwanderungshintergrund und bei denen sind es dann nur noch 3/4. Ja. Und genau das ist diese Lücke, die wir schließen müssen, betrifft aber, wie gesagt, diese Probleme nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund und Zuwanderungshintergrund, sondern wir haben zunehmend auch Familien hier, die also nicht in der Lage sind, ihre Kinder ausreichend zu fördern, damit sie dann auch schulreif sind.
Jetzt wird es aber in Bayern so sein, ich war bei der Hörung, dass es in Zukunft, wir nehmen den Familien faktisch 450 Euro pro Monat pro Kind weg, weil das Familiengeld wurde gestrichen und die 100 Euro Zuschuss, das wird jetzt komplett in die Kita gekippt und die Eltern müssen on top noch 100 Euro zahlen. Das wird dazu führen, dass sich viele Eltern das nicht mehr leisten können und die Zeiten, die Buchzeiten im Kindergarten reduzieren werden, weil das kannst du gar nicht verdienen, was du da verlierst. Wie siehst du diese Reform in Bayern, die in meinen Augen eher in die Hose geht?
Ja, also ich selber hab mir irgendwie angewöhnt, mich nicht mehr zu stark bei einzelnen Dingen einzumischen, obwohl es mir natürlich immer, beziehungsweise, obwohl es mir natürlich immer juckt. Also ich halte das generell für einen falschen Weg. Also man müsste beides tun, ja. Sowohl diese staatliche Förderung lassen, wie auch die Familien weiter unterstützen. Ich weiß, dass es natürlich, betrifft ja nicht nur Bayern, Sparbemühungen gibt. Bin mir aber sicher, dass der Ort, wo man am letzten sparen sollte, Familien und Bildung ist. Also das würde ich nach wie vor so sehen und ich fürchte, das wird sich rächen, wenn man hier jetzt die falschen Wege geht.
Ich denke, ich habe geglaubt, wir hätten das nach Corona kapiert.
Ja.
In dieser Aufarbeitung der ganzen Corona-Zeit, auf einmal hat man gesehen, wir haben alle Schutzmaßnahmen eingerichtet, aber an die Kinder haben wir nicht gedacht. Wir müssen halt ein Homeschooling machen, ohne darüber nachzudenken, ob das funktioniert. Das erschüttert mich eigentlich mehr. Wir haben jetzt Jubiläum gehabt bei uns an der Grundschule, 150 Jahre, und da hat die Rektorin in ihrer Rede einen ganz tollen Satz gesagt, den ich nie mehr vergessen werde. Sie hat ein Zitat gemacht, kann leider nicht sagen, von wem. Dieses Zitat lautet, wenn du die Vergangenheit nicht achtest, dann bist du dazu verurteilt, sie wiederzuerleben. Das kannst du jetzt überall anwenden, in politische Verhältnisse, aber eben auch hier in Bildungsverhältnisse. Wie gehen wir mit Kindern um? Es liegt ja nicht an den Kindern, wenn die Ergebnisse bei PISA und so weiter schlecht sind. Die Kinder sind ja nicht blöd. Die werden ja nicht blöder. Ganz im Gegenteil. Ich hab vor vielen, vielen Jahren ein Internatsleiter Kind, der hat gesagt, ich könnte diesen Kindern alle Sprachen der Welt beibringen. Die haben ein Hirn, das ist unglaublich, wo wir Erwachsene uns so schwer tun, zu lernen und sowas einzuprägen, die können das. Gell? Das ist unglaublich. Sondern es ist nur die Frage der Übung. Es ist Frage, die Lust daran zu wecken, das zu tun. Und wenn ihr da redet von diesem letzten Kita, ja, das finde ich auch gut, aber warum nütze dann, verbindet es nicht mit dieser Forderung der Integration, dass sie das dann wirklich dazu nützt, gerade bei Migrationskindern, dort ganz verstärkt in die deutsche Sprache reinzugehen, die sie ja dann in der Schule brauchen. Aber wenn ich dann wieder her das Kindergartenkind ein paar Brocken Englisch lerne, dann sage ich, da darfst du das warten bis zur fünften, das geht dann schon. Gell?
Englisch an der Grundschule war ja mal ein Streitthema.
Ja. Nein, also man hat gut Deutsch lernen. Man hat jetzt diese Sprachtests eingeführt und herausgefunden, dass man genau diese Kinder eben nicht erreicht hat, weil wenn die kein Deutsch können, können den Brief auch nicht lesen, dann wissen die nicht, wann die zur Schule müssen und so weiter und so fort. Da hat man jetzt nachgesteuert. Ich hoffe, man steuert weiter nach. Man will das ja angehen, aber ich glaube, der Schlüssel wäre das verpflichtende Kita ja für alle.
Ja, und es sind natürlich, das Bohren dicker Bretter und es dauert, ja. Also es gibt ja da ein Bundesland, das sonst ist Bayern immer vorn, aber da ist ein anderes Bundesland vorn bei der Frühförderung, des Hamburg. Die haben bereits 2009 angefangen, ihre verpflichtenden Kita-Jahre und Auswertungen. Und da hat es auch 6, 7, 8 Jahre gedauert, bis man dann wirklich die Erfolge sah. Also Hamburg war ja zusammen mit Berlin und Bremen immer Schlusslicht bei allen Leistungstests. Und da haben wir gedacht, naja, diese Großstädte, Metropolregionen, die packen es einfach nicht. Hamburg hat sich mittlerweile vorgearbeitet ins obere Mittelfeld. Phänomenal, ja. Die haben ja auch riesen soziale Probleme. Schlüssel tatsächlich die Frühförderung, genau, ja. Verpflichtendes Kita-Jahr und so weiter.
Und die haben die Förderlehrkräfte von der Mittelschule weggenommen und auch in den Kindergarten reingenommen.
Ah ja, das wusste ich nicht.
Das hat der Landesvorsitzende aus Hamburg verraten, dass da die Förderlehrkräfte viel früher quasi mitfördern können, weil die ja dafür ausgebildet sind. Das ist ja auch nicht dumm, könnte man in Bayern ja auch alles übernehmen. Es ist ja eigentlich alles bekannt. Die Ministerin hat die Zukunftswerkstätten gemacht, ist an den Schulen unterwegs. Warum passiert nichts?
Na gut, also ich würde mal die Politik in Schutz nehmen. Sie haben es jetzt schon allmählich kapiert, ja. Allerdings sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, noch zu halbherzig. Und ich fürchte halt, aber das sehen wir ja alles, dass die Zeiten, wo tatsächlich Geld da war in der Politik, dass die ja vorbei sind. Und dass da tatsächlich auch, wenn Sonntagsreden immer was anderes gesagt wird, die Bildung leiden wird. Ja. Gibt es ja viele, viele Beispiele jetzt schon, ob man da Schulbauprogramme nimmt, die gestreckt oder gekürzt werden, Sanierungsmittel, ob man dann auch sieht, dass Klassenstärken teilweise wieder steigen, während sie also eigentlich ja gesenkt werden sollten. Dann fürchte ich, dass wir da auf schwierige Zeiten zusteuern und wahrscheinlich der Ton da wieder rauer werden wird.
Jetzt hat Friedrich Merz gestern gesagt, wir verlieren pro Monat 15.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Unsere Wirtschaft funktioniert nicht. Wir streichen Gelder bei der Kita, wir streichen Gelder in der Schule, lassen Ausländer nicht in unser Land kommen. Wie soll jetzt die Wirtschaft angekurbelt werden?
Also bin ja eigentlich als Bildungsexperte dann, Wirtschaftsexperte bin ich nicht, aber was man natürlich sagen kann, da gibt es ja x Studien dazu. Aber wenn ich skeptisch bin, wenn man sagt, wenn man so und so viel investiert in Schulen, dann gibt es irgendwann einmal so viel mehr im Bruttosozialprodukt. Diese Rechnungen sind wahrscheinlich nicht so einfach, wie sie dargestellt werden. Aber glaube ich, grundsätzlich ist vollkommen klar, da gilt das alte Wort, weiß nicht, glaube von Strauß stammt oder von Hans Mayer, dass unser einziger Rohstoff, den wir haben, ist Geist. Und nur, und das sehen wir ja jetzt, ne? Also andere Länder produzieren günstiger, andere Länder haben genau die Stoffe, die Industrie braucht, seltene Erden und so weiter. Das Einzige, was wir haben, das ist Geist, das ist ein gutes Bildungssystem, das sind gut ausgebildete Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Und wenn es jetzt geht um diese großen Wirtschaftsreformen, dann darf man den Bildungsbereich auf keinen Fall vergessen. Der gehört dazu, wenn es darum geht, Deutschland wieder nach oben zu bringen.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, Familie und Bildung muss Prio 1 haben. Das wollte ich quasi nochmal damit unterstreichen, dass wir den Familien den Rücken stärken müssen, dass die Kinder maximale Bildung erhalten können und natürlich auch in die Bildung investieren müssen. Gibt es jetzt in dem differenzierten Schulwesen, das sehe ich hier gerade im Skript, eine tolle Frage, eine Schulart, wo du sagst, die wird völlig unterschätzt?
Naja, also es gibt natürlich Schularten, die, glaube ich, nicht so im Fokus sind, wie sie sein sollten. Ja. Also dazu gehört für mich die Mittelschule, also eindeutig. Ich glaube, dass die Mittelschule, mein Vater selber war Mittelschullehrer, also damals hieß es ja noch Volksschule und nicht Mittelschule und Hauptschule. Und ich glaube, dass tatsächlich da eine enorm wichtige Arbeit geleistet wird und dass die Mittelschule auch, was sie jetzt beispielsweise ihren Beitrag, also wir sind so stolz drauf immer noch, dass wir die geringste Jugendarbeitslosigkeit haben. Das ist kein Verdienst, glaube ich, in erster Linie der Gymnasien oder sowas, sondern das ist in erster Linie ein Verdienst der beispielsweise der bayerischen Mittelschule, wo tatsächlich halt in Deckendorf, wo ich Schulleiter war, man stolz war an den dortigen Mittelschulen, dass alle, die fertig geworden sind, über viele Jahre hinweg einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Und das ist schade auch bei der Lehrerausbildung, dass in die Mittelschule so wenig junge Leute reingehen wollen. Das hängt sicher zusammen mit dem Image oder mit der Angst vor den Problemen, die da sind. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wenn man Lehramt macht, braucht man ja Abitur. Und dass die wenigsten, die Abitur haben, die Mittelschule durchlaufen haben. Und deswegen diese Schulart so außen vor ist. Wir haben es jetzt gesehen bei diesen Programmen, wo dann Gymnasiallehrer an der Mittelschule eingestellt worden sind, wenn sie sich dafür verpflichtet haben, wie viele Rückmeldungen wir auch bekommen haben. Also, dass das eine sehr befriedigende und wichtige Arbeit ist. Und es gab ja einige, die auch gesagt haben, wir bleiben da. Ja.
Absolut brauchen
ich
wir.
Sehe da, also, ich bin jetzt sehr oft bei Handwerkertagen.
Ja.
Na, hey, natürlich hat das Leid verschiedenen Bereiche, war jetzt bei den Maler, bei den Schreiner, bei den Klempner und überall, was Nachwuchs betrifft. Und ich orte das dann, verorte das dann in meiner Vergangenheit, wo leider Gottes Hauptschule, Mittelschule, Loserschule war. Man ist so viel zu oberflächlich damit umgegangen, selbst mir, also meine Eltern waren wirklich tolerant und hätten es immer verboten, dass man von Hauptschüler runterschaut, bloß weil der Bub im Gymnasium ist. Aber es hat halt geheißen, da musst du halt runter, da musst du halt auf die Hauptschule gehen. Wir arbeiten heute noch daran, irgendwie verzweifelt den Leuten beizubringen, dass es keine Loserschule ist. Dass es genau die Mittelschicht der Gesellschaft ist, die ich brauche, wie es dann später dann heißt, der Mittelstand, der dieses Land sozusagen am Laufen hält. Gell? Und jetzt kommt aber noch erschwerend dazu, wenn ich dann wieder höre, dass man in den oberen Schularten, in den Gymnasien, dass man da dann wieder sozusagen mit dem Niveau runtergeht, dass also jeder hier sozusagen durchgeschleust werden kann. Ich weiß nicht, hat man das noch nicht begriffen? Das hat Auswirkungen wiederum auf die Hauptschule, wiederum auf die Mittelschule, wenn da ja jeder dann ohne Prüfungen, jetzt Extemporalien oder irgendwas anderes, da drin bestehen kann. Ja, worum geht es denn? Es geht doch um Persönlichkeitsreifung.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir allerdings zurzeit einen Wechsel erleben. Ja, weil das ist ja ein Punkt, der irgendwie in den Köpfen der Leute drinsteckt. Also ich muss ja auch sagen, also bin Vater von einer Tochter. Gut, die hat relativ problemlos den Weg ans Gymnasium gefunden, aber wenn sie da Probleme gehabt hätten, wäre das auch schwierig erst einmal gewesen. Wobei ich mittlerweile natürlich so und so viele Kinder kenne, für die Mittelschule im Endeffekt der erfolgreiche Bildungsweg war, der ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat, nachdem sie also vorher Frustrationserlebnisse an anderen Schularten geholt haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir zurzeit in den Köpfen auch einen Wechsel erleben werden oder den Anfang eines Wechsels. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Sie haben das schon angesprochen, Nachwuchsmangel. Ja, also die größten Nachwuchsmangel überhaupt haben wir in den Handwerksberufen. Und dazu kommt jetzt, weil wir KI thematisiert haben, dass durch KI nach allen Prognosen nicht Berufe wegfallen werden im Handwerks- und im gewerblichen Bereich, sondern im hochqualifizierten Bereich der akademischen Berufe. Ja, also wenn man da heute sich anschaut, wie die Prognosen sind, die Arbeitslosigkeit hat sich sogar schon wieder angeglichen. Also mit einer fertigen Berufsausbildung ist die Quote der Gefahr, dass du arbeitslos wirst, nähert sich an der Quote an Akademikern. Bei denen wird es höher, bei den anderen wird es geringer. Und wenn es einmal Gesellschaft sieht, ja, dann glaube ich, wird sich ja in den Köpfen was ändern. Ja.
Ich glaube, wir haben da eine Riesenchance. Ich meine, KI backt nie Brötchen, macht nie einen Tisch und repariert kein Auto, außer was computermäßig möglich ist, digital da was zu steuern oder einzustellen. Und eine große Chance, was in der Wirtschaft rausläuft, wir haben einen Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Das heißt, also wir brauchen die Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer kann sich auf Deutsch gesagt aussuchen, wo, wie und wann er da arbeitet. Und diesen Trend, diesen Wechseltrend, den müssen wir praktisch in die Bildung reinbringen, dass es eben nicht nur die Abiturienten und die Hochschulabgänger sind, die diese Gesellschaft bestimmen, sondern vor allem die Arbeitnehmer. Und dieses Selbstbewusstsein, das muss einziehen in diesen Mittelschulen, zieht ein. So erlebe ich bei meinen Schulbesuchen, wenn ich da bin. Morgen bin ich den ganzen Tag in Lauingen in der Berufsschule. Es ist unglaublich erfrischend, ja, mit jungen Leuten zu reden, die in Berufsstand hineingehen oder bereits drin sind wie an der Berufsschule und wie die ihre Lebensentwicklung sehen.
Ich glaube, es stimmt auch dieses Schubladendenken nicht mehr, ne? Dass man sagt, okay, der ist jetzt auf der Mittelschule und so weiter. Was wir sehen bei den einzelnen Bildungsbiografien ist ja, dass derjenige, der einen Mittelschulabschluss hat, dann trotzdem, also dann weitermacht, bis hin zum Studium, Realschulabschluss. Und wir sehen, dass sich zunehmend der Gymnasiasten entscheiden für duale Ausbildungen, für Ausbildungsplätze generell. Das heißt, da gibt's auch eine enorme Durchlässigkeit, die vielleicht diese Schranken, die nur in unseren Köpfen sind, überwinden helfen.
Ja, und die höhere Schule ist vor allem heute nicht mehr der Garant dafür, dass jemand wirklich, auf Deutsch gesagt, gescheide ist, mehr war's. Ein schönes Beispiel, unser Thomas Gottfried, den wir hier auch schon mal gehabt haben, der hat vor kurzem gepostet, dass er 130 Studenten gefragt hat, ob sie wüssten, was wir in Frau Leichnam feiern. Keine Antwort. Also Studenten, also alle mit Abitur, Hochschulreife. Keiner konnte ihm diese Frage beantworten. Und das ist nicht Glaubenszustand, sondern Glaubenswissen. Also nur damit wir mal sehen, hört auf eben mit dieser Abstufung oder Höherstufung, sondern gebt dem Einzelnen den Wert. Und wenn zu mir Eltern kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir überlegen, wie es dann weitergeht, dann sage ich, habt ihr ein Kind schon mal angeschaut? Wo tendiert es denn hin? Künstlerisch, werktäglich oder wie auch immer. Und darum sind die kreativen Fächer so wichtig und der für denen beschnitten werden, weil da kann ich rausfinden, tue ich dem Kind überhaupt einen Gefallen, wenn ich es eine höhere Schule schicke. Ja. Oder ist es einer, der wirklich Sitzfleisch hat? Mein Papa immer zu mir gesagt, du musst lernen. Hat mich dieser Satz aufgeregt. Aber das war die einzige Voraussetzung, um diese Schule nicht nur zu bestehen, sondern auch wirklich mitzugestalten.
Hans-Peter, wenn wir uns jetzt im Jahr 2040, jetzt sind wir 2026, also in 14 Jahren, wieder treffen, wie sieht dann Schule aus?
Also ich glaube, dass es immer schwieriger wird, diese Frage zu beantworten, ganz abgesehen davon, dass ich nicht sicher bin, ob ich dann in 14 Jahren noch da sitzen werde. Das entscheidet Gott, ja, das entscheide nicht ich selber. Aber ich glaube, es wird immer schwieriger sein. Also ich hätte noch vor am Anfang meiner Berufstätigkeit gedacht, ich weiß ungefähr, wie sich Schule entwickelt. Mit KI ist das sehr, ich hoffe, also ich sage jetzt nicht eine Prognose, aber ich hoffe, dass Schule sich so entwickelt, dass tatsächlich das, was den Kern von Bildungsprozessen ausmacht, nämlich personaler Prozess des Austauschers und der gegenseitigen Einflussnahme von Menschen, Jugendlichen und Kindern, dass der erhalten bleibt, dass Schule nach wie vor tatsächlich eine soziale Aufstiegserfolgsgeschichte ist. Das hoffe ich sehr stark, weil die Alte und dass wir nach wie vor auch ein starkes öffentliches Schulwesen haben. Weil ich bin ja international herumgekommen. Das, was wir in anderen Ländern teilweise haben, die Privatschulen für die Reichen, das arme öffentliche Schulwesen für alle anderen, ist eigentlich Ursache der größten sozialen Schere und des Auseinanderdriftens von Gesellschaften, die wir kennen. Betrifft übrigens jetzt nicht nur, was weiß ich, England und USA, sondern das haben wir mittlerweile in China. Ne? Also China und Russland kosten die guten Schulen enorm viel Geld und die anderen gehen auf die normalen.
Jetzt haben wir den Trend, sehen wir schon auch hier in Bayern. Also man sieht ja schon, dass die Privatschulen aktuell, Stand heute, 2026, mehr nachgefragt werden.
Da muss man halt wissen, Bildung kannst du nicht kaufen. Du kannst einen Schulabschluss kaufen, ja, aber nicht die Bildung, nicht die Teilnahme des einzelnen jungen Menschen an seinem persönlichen Fortschritt. Und das System, ich finde, das, was da jetzt so stattfindet, AMI-KI und so weiter, das ist was Systemisches. Aber was wir den Leuten, was wir den Lehrkräften, natürlich auch den Eltern über den Elternbeirat und so weiter, immer wieder vorbeten müssen, ist, nicht das System ist einfach so da und betrifft uns, sondern wir gestalten Systeme. Ich zitiere dann immer gerne einen Augustinus, jetzt haben wir einen Augustinerpapst, Tempora Sumus, wir sind die Zeit. Nimm statt Tempora die Systeme her. Wir sind das System und wir bestimmen, wie das System für uns da ist. Und wir dürfen uns nie das Heft aus der Hand nehmen lassen. Und dann schaue ich auf einzelne Lehrkräfte, die so erleben, in welcher Hingabe, in welcher Kreativität, bis hin zu den Tränen am letzten Schultag, wenn es dann die Kinder 6 Wochen nicht sehen, dann sage ich, hier hat das System versagt, weil hier der Mensch gewonnen hat. War das nicht ein schönes Schlusswort?
Schönes Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, normalerweise, wir enden immer mit was Positives vom Gast. Ich muss jetzt dem Heinz-Peter das Wort nochmal geben. Wir enden immer positiv. Was wäre dein Wunsch oder ein Projekt, wo du sagst, da würdest du gerne mehr davon in Zukunft haben?
Ja, also ich glaube, dass derzeit ganz wichtig ist, also auch an Schulen mehr Demokratieprojekte zu machen. Wir sehen ja, wie die Gesellschaft auseinanderzufallen droht, die Polarisierung. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, Schule ist einer der ganz wenigen Institutionen und sozialen Orte, wo alle Schichten, alle Gesellschaftsgruppen zusammenkommen. Deswegen ist gerade jetzt, glaube ich, eine Demokratieerziehung von Anfang an. Und da geht es nicht nur um Politikunterricht, Sozialunterricht, sondern Projekte, ganz wichtig. Ich habe mich immer gefreut, wenn, egal bei welcher Partei, in meinen Klassen ich gesehen habe, dass da Jugendliche sind, die sich auch in Parteien engagieren. Ja, ob das die Grünen waren oder die Jungen Union oder die Jungsozialisten. Und habe das dann mit Bedauern festgestellt, wie diese Quote immer mehr zurückging. Ich hatte Abiturjahrgänge, da war kein einziger aktiv. Und das hoffe ich, dass sie wieder ändert. Das wäre mein
Wir müssen die Jugend viel mehr einbinden, welche Partei auch immer, außer einer, die demokratischen meinen wir natürlich.
Ja, okay.
Aber das müssen wir machen. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Erklären. An die Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Ja!